Ja, auch von mir ein herzliches guten Morgen. Nimmt mich ja Wunder, wie viele Leute dann um 10 Uhr noch, um 11 Uhr dann noch kommen. Aber auch das Ende der Predigt wird spannend sein. Zu Beginn des Jahres, da stand ich vor der Frage, welches Buch der Bibel soll ich jetzt lesen? Das hatte nichts mit guten Vorsätzen zu tun, aber wenn man, so wie ich, einfach immer ein Buch ganz durchliest, dann ist jedes Buch irgendwann mal zu Ende. Und dann muss man sich irgendwann wieder für ein neues entscheiden. Und da ich keinen Bibelleseplan folge, ich bin nicht gern so fremd organisiert, musste ich selber was suchen. Und in der Bibel, die ich jetzt habe, da habe ich das Buch 1. Samuel noch nie gelesen. Und so nach einigem innerlichem Hin und Her habe ich mich dann entschieden, das zu lesen. Ich war nicht so wirklich begeistert von meiner Entscheidung, denn ihr kennt ja die Geschichtsbücher. Die können sein wie Telefonbücher. Ganz viele Charaktere und wenig Geschichte. Ich wurde angenehm überrascht. Das Buch, die ersten Kapitel, die haben mich gepackt. Ich bin da gesessen, ich habe mehrere Tage an denselben Versen rumgekaut. Ich bin da gesessen und gedacht, das würde eine Predigt machen. Das wäre ein Thema. Aber zu dem Zeitpunkt war noch kein Gedanke daran, dass ich hier stehen könnte, sollte, müsste oder wollte. Jedenfalls möchte ich euch heute in diese Gedanken reinnehmen. Und selbstverständlich hoffe ich, dass ich ein bisschen von meiner Begeisterung für diese Stellen, für dieses Wirken von Gott und auch über die Seiten von Gott, die ich neu entdeckt habe, die mir eigentlich gar nicht mehr so bewusst waren, dass ich ein bisschen von der Begeisterung an euch heute weitergeben darf. Vielleicht gibt es jetzt eine Bibelstelle. Okay. Ich versuche das mal vorzulesen. Und es war ein Mann aus Ramathaim Zophim, vom Bergland Ephraim. Der hieß Elkana, ein Sohn Jerochams, des Sohns Elihus, des Sohns Tohus, des Sohns Zufus, eines Ephraiters. Telefonbuch. Er hatte aber zwei Frauen. Gibt das auch ein Telefonbuch? Die eine heißt Hanna, die andere Penina. Penina aber hatte Kinder und Hanna hatte keine Kinder. Dieser Mann nun ging Jahr für Jahr hinauf aus seiner Stadt, um den Herrn der Heerscharen anzubeten und ihm zu opfern in Silo. Dort aber waren Hophni und Phinehas, die beiden Söhne Elias, Priester des Herrn. An dem Tag nun, als Elkana opferte, gab er seiner Frau Penina und allen ihren Söhnen und Töchtern Anteile vom Opfermahl. Hanna aber gab er einen doppelten Anteil, denn er hatte Hanna lieb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Widersacherin reizte sie sehr mit kränkenden Reden, um sie darüber zu erzürnen, dass der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Und so ging es Jahr für Jahr. So oft sie zum Haus des Herrn hinaufzog, kränkte jene sie so, dass sie weinte und nichts aß. Elkana aber, ihr Mann, sprach dann zu ihr, Hanna, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Ja, das ist zu früh. Danke. das Erste, was mich gepackt hat in diesen Versen, war das Stück: Aber der Herr hat ihren Mutterleib verschlossen. Der Gedanke ging mir durch den Kopf: Das ist aber gar nicht lieb vom lieben Gott, der Frau keine Kinder zu schenken. Das beschäftigte mich eine ganze Weile. Tut das Gott? Macht Gott so etwas? Wenn wir jetzt uns hier mit Hannah und ihrer Kinderlosigkeit beschäftigen, dann dürfen wir nicht vergessen, dass sie in einer ganz anderen Zeit gelebt hat als wir. Auch die Kultur war ganz anders. Keine Kinder zu haben, war damals eine Schande und eine Katastrophe für jede Frau. Denn da war zum Beispiel das Problem der Altersvorsorge. Die Altersvorsorge war damals relativ einfach. Viele Kinder haben. Und das ist ja ein Teil des Spannungsfeldes hier. Elkana, ihr Mann, der hatte ja Kinder von der Zweitfrau. Und für ihn war das Problem der Altersvorsorge gelöst, weil die Kinder würden für ihn wohl sorgen, nicht aber für jene. Die geht uns ja nichts an. Die Frau, die Hannah, die musste ohne Kinder also ein Alter in bitterster Armut erwarten. Das ist die eine Seite, an der sie gelitten hat, die weltliche Seite. Es gab aber auch eine gesellschaftliche Seite, eine soziale Seite. Und die dürfte wahrscheinlich noch fast schlimmer gewesen sein. Kinderlose Frauen, das war ein Stigma, das eine Katastrophe war. Die Rolle von Frauen damals war relativ klar definiert. Kinder bekommen, Mutter sein. Und Frauen, die das nicht konnten, waren geächtet und verachtet. Ich würde fast behaupten, dass Peninas Demütigung von Hannah, dass die Penina vielleicht gar nicht schlecht war, sondern dass sie einfach das gemacht hat, was man tut oder was Frau tut. Man hackt auf denen rum, die keine Kinder bekommen können. Ist durchaus eine Möglichkeit. Die Frauen ohne Kinder, Frauen, die keine Kinder bekommen konnten, die waren so verachtet, dass man sie als verflucht bezeichnet hat. Also viel schlimmer kann man nicht verurteilt werden. Und das, denke ich, muss man ein bisschen im Kopf behalten. Nun, hat der Herr wirklich den Mutterleib von Hannah verschlossen? Oder war das einfach so die volkstümliche Erklärung, weil sie von der Medizin noch nicht so viel mehr wussten? Oder war vielleicht Satan am Werk und hat es der gemacht? Das ist eine schwierige Frage. Und wie schwierig die Frage ist, habe ich in der Vorbereitung gemerkt. Ich habe einige Videos angeschaut, die die Geschichte erzählt haben, zum Teil kommentiert erzählt haben. Die haben sich es einfach gemacht. Hannah war kinderlos. Punkt. Warum? Dann habe ich Kommentare nachgeschaut über die doppelte Portion, da wurden Zeilen geschrieben. Die zweite Hälfte vom Satz, vom Vers: Gott hat sie kinderlos gemacht. Nix. Beide Verse, wo das vorkommt, wurden nicht kommentiert. Also muss es ein schwieriges Thema sein, dass man es einfach so überhüpft und auslässt, dann sagt man auch nichts Falsches. Und ich habe lange damit gekämpft, ob ich jetzt da was dazu sagen soll und darf. Und ich bin zum Schluss gekommen, nein, es ist eine Frage, die wir beantworten müssen. Wir dürfen und müssen uns damit beschäftigen. Ich glaube auch, wir sollen und dürfen uns damit beschäftigen, weil wir leben in einer Lieb-Lieb-Zeit, oder wenigstens war sie bis vor kurzem so. Und das passt da nicht rein. Und darum wird sie so schwierig, darum ist das so unmöglich, die Bibelstelle. Und mit ein Teil der Schwierigkeit ist ja auch, wenn Gott wirklich eine Frau kinderlos macht, kann Gott Leid bringen? Das ist ja dann auch die Schlussfolgerung aus der Frage. Schwierig. Ich bin mir aber sicher, dass wir mit einem aufrichtigen Herzen jede Frage vor Gott bringen dürfen und jede Frage vor Gott bewegen dürfen. Ob wir dann eine Antwort bekommen, das ist Sache des Allmächtigen. Und ob uns die Antwort passt oder nicht, das ist dann nochmals eine ganz andere Geschichte. Was also, wenn? Wenn Hannah einfach ein medizinisches Problem hatte, welches die Schwangerschaft verhinderte. Nun, ich bin Mechaniker, nicht Mediziner, kenne mich da nicht so gut aus. Ich nenne es darum einfach ein Problem. So viel weiß ich dann doch. Gott hat den weiblichen Körper zum Kinderkriegen, so geschaffen, dass er Kinderkriegen bekommen kann. Muss man ein bisschen aufpassen, wie man sich ausdrückt. Das ist Gottes Design. Und wenn das nicht funktioniert, dann hat irgendetwas eingegriffen. Und ich mag je länger, je weniger an zufälliges Schicksal glauben. Weil Zufall ist von mir aus gesehen keine Macht, die irgendwie in die Schöpfung eingreifen könnte. Schlussfolgerung, es war kein medizinisches Problem als solches. Es muss was anderes gewesen sein. Was also, wenn Satan Hannah unfruchtbar gemacht hätte? Ja, Satan wird als der Gegner bezeichnet, der Gegner Gottes, der seine Schöpfung zerstören will, der Freude rauben will, der Zwist sät. Und den letzten Aspekt, den finden wir. Die zweite Frau von Elkana, die Peninna, wird in Vers 6 als die Gegnerin oder je nach Übersetzung auch als die Widersacherin von Hannah bezeichnet. Und aus ihrem Mund kommen zerstörerische Kränkungen und Demütigungen. Es scheint mir, dass da Satan die Situation weidlich ausnützt, um Schmerzen zu verbreiten. Ich finde aber nichts im Umfeld der Verse, die darauf hindeutet, dass er den Mutterleib verschlossen hätte. Nur, dass er verbalen Schmerz zuführt. Und das war nicht meine gesuchte Schlussfolgerung, aber es scheint mir doch so zu sein, wie es da steht, der Herr hat den Mutterleib Hannas verschlossen. Ob er jetzt da ein gesundheitliches Problem in den Weg stellte, oder ich meine auch psychische Probleme sind nicht unbedingt schwangerschaftsförderlich. Wie auch immer er das gemacht hat, ich gehe davon aus, dass er es war. Und es ist mir in diesem Zusammenhang dann noch etwas aufgefallen. Zu Beginn habe ich gesagt, dass kinderlose Frauen als verflucht betrachtet wurden. Verflucht bedeutet aber, dass man wirklich von Gott entfernt ist. Also wirklich weg. Und es wäre so naheliegend, dass die Peninna die Hanna als verflucht bezeichnet, um sie kränken. Tut sie aber nicht. Sie sagt, Gott hat es getan. Scheint mir, wir kommen nicht darum herum, es muss Gott gewesen sein. Das hat den Leuten damals nicht wirklich gepasst. Ist auch für uns nicht ganz einfach. Die Schlussfolgerung ist ein bisschen, Gott kann Leid nicht nur zulassen, sondern er kann es auch bringen. Und jetzt, wo ich da ein bisschen aufmerksamer geworden bin zu dieser Thematik, bin ich plötzlich über zahlreiche Bibelstellen gestolpert, die das eigentlich ziemlich klar ausdrücken. Sehen das denn im abschließenden Gebet von Hanna. Ich bin zwischenzeitlich in meiner Bibellese einige Kapitel weiter, da wo der David beim Saul die Harfe spielt. Und was passiert? Es kommt ein böser Geist von Gott über Saul. Nicht irgendein böser Geist, ein böser Geist von Gott. Und das steht an verschiedenen Stellen mehrmals. Also es scheint mir, dass es wirklich einfach die Möglichkeit gibt, dass von Gott schwere Sachen kommen, Leid. Und ich denke auch, dass wir uns da im deutschen Sprachgebrauch einen kleinen oder vielleicht auch einen großen Stolperstein eingebaut haben. Weil umgangssprachlich sprechen wir vom lieben Gott. Das ist ein stehender Ausdruck. Viele, oder ein großer Teil der Bevölkerung, so heißt es nur der liebe Gott, gar nichts anderes. Und der Ausdruck, da ist nichts, absolut gar nichts falsch damit, weil Gott ist der liebe Gott, er ist der liebende Gott, er ist Liebe. Aber das ist nicht alles. Das ist ein Teil von Gott. Stellt euch etwas vor. Im Zusammenhang mit der kommenden Ausstellung zur Täufergeschichte nach Ostern, da wurde gesagt, es gäbe 680 Millionen Christen in Freikirchen auf dieser Erde. Ich weiß nicht ganz genau, wie sie das gezählt haben und welche Zeitspanne das umfasst. Nehmen wir einfach mal die Zahl 680 Millionen Christen. Liebe Geschwister, wir sind ein kleiner Haufe, aber wir sind nicht alleine. Und jetzt stellt euch vor, dass das Glaubensverständnis jeder einzelner Person dieser 680 Millionen Geschwister wäre ein kleines Puzzleteil. Wir hätten 680 Millionen Puzzleteile. Die gehören alle zum selben Puzzle und das Puzzle heißt Gott. Und irgendwer macht sich jetzt die Mühe und setzt das alles zusammen. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass alle, da sind wir einfach nett und sagen, die Teile sind alle gut und sie passen alle. Irgendwann ist irgendwer fertig mit dem allem Zusammensetzen und wir haben ein Puzzle, das aus 680 Teile zusammengesetzt sind. 680 Millionen Teile. Wisst ihr, was ich befürchte? Das hat mehr Loch als Bild in diesem Puzzle. Da fehlen mehr Teile in der Ganzheit von Gott, als diese 680 Millionen Puzzleteile abdecken können. Und ich bin überzeugt davon, dass unser persönliches Puzzleteil, das kann, es muss nicht, aber es kann korrekt sein. Aber es kann nie ganzheitlich sein. Es ist immer ein Teilaspekt. Und da kommt dann eben wieder die Geschichte mit dem lieben Gott. Denn wir lieben es, die Puzzlesteine zu suchen und mit denen uns zu beschäftigen, die in der Ecke lieber Gott sind. Aber das Bild hat mehr Ecken als nur die liebe Gott-Ecke. Und für mich ist die Schlussfolgerung ein bisschen, dass dieses Puzzleteil mit Gott verschloss den Mutterleib von Hannah, da steht er, oder das gehört er in die Ecke, der allmächtige Gott. Der kontrollierende Gott. Mir sind dann noch einige Sachen aufgefallen. Keine Kinder kriegen, Frauen, denen der Gott den Mutterleib verschlossen hat, die keine Kinder bekommen. Das gibt es drei Geschichten in der Bibel. Das kommt dreimal vor. So zum Beispiel, und es ist jedes Mal ein Wendepunkt in der Heilsgeschichte. So zum Beispiel in dem Moment, wo aus dem allereinzigen berufenen Mann Abraham ein Volk hätte werden sollen. Die Sarah, seine Frau, musste sich eingestehen, ich krieg keine Kinder. Der Herr hat mir Kinder versagt. Wir kennen die Geschichte, sie hat eine eigene Lösung parat. Das ist eine andere Predigt. Aber weiter geht, tut die Heilsgeschichte, indem und der Herr suchte Sarah heim, wie er verheißen hatte. Und der Herr handelte an Sarah, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter, zur bestimmten Zeit, wie ihm Gott verheißen hatte. Und Abraham gab seinem Sohn, der ihm geboren wurde, den ihm Sarah gebar, den Namen Isaak. Dann geht die Heilsgeschichte weiter, einige hundert Jahre später. Eine Frau heult im Tabernakel, weil sie keine Kinder bekommt. Gott hört sie. Es ist wieder ein Wendepunkt in der Heilsgeschichte. Der Samuel kommt. Und nochmals einige hundert Jahre später haben wir wieder ein hochbetagtes Ehepaar, denen Kinder versagt wurde. Ganz am Ende der alttestamentlichen Zeit, an der Schwelle zum Neuen Bund, da lesen wir, Elisabeth und Zacharias waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Und sie hatten keine Kinder. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war und beide waren in fortgeschrittenem Alter. Auch die Geschichte ist bekannt. Zacharias war als Priester im Tempel, der Engel kam. Ein Kind wurde angekündigt, das Kind wurde geboren und man könnte sagen, es sei der letzte Prophet des Alten Testamentes gewesen. Denn er war der Wegbereiter, Johannes der Täufer war der Wegbereiter von Jesus Christus. Was ja dann wieder so eine komische Schwangerschaftsgeschichte ist. Aber auch da ist wieder nichts geschehen bei Elisabeth, bis Gott eingegriffen hat. Und die Schlussfolgerung, die ich ziehen muss, habe ich eigentlich weder gesucht noch erwartet. Aber ich bin zum Schluss gekommen, dass Gott seine Heilsgeschichte aktiv im Griff hat mit diesen Schwangerschaften, mit diesen Kindern, mit dem eben kein Kind bekommen erst und dann kommt eines, wenn Gott eingreift. Für seine Heilsgeschichte hat Gott nicht einfach auf passende Momente in der Weltgeschichte warten müssen. Er hat es im Griff gehabt. Und das Muster, das ich hier erkennen kann, ist eben, dass auf diesem Puzzlestein steht Gott, der Allmächtige. Wenn er etwas tun will, dann tut er es. Und wir als seine Diener, als seine Knechte, wir können nur staunend hier stehen und sagen, so groß ist unser Gott. Das Kinderlied. Wohin diese Erkenntnis von Gottes Allmacht führen kann, die persönliche Erkenntnis von Gottes Allmacht, werden wir jetzt noch sehen, wenn wir in der Geschichte von Hanna noch ein bisschen weitermachen. Keine Angst, ich bin durch mehr als die Hälfte der Seiten. Hanna war also kinderlos und sie litt darunter. Wie es in jener Zeit üblich war, ging Elkana, der Mann von Hanna, mit seiner Familie nach Schilo zum Tempel des Herrn. Das ist die Gegend, wie sie jetzt aussieht. In jener Zeit, also zur Zeit von der Geschichte von Hanna und Elkana, da gab es noch keinen Tempel in Jerusalem. Dazu musste erst Samuel kommen und er musste erst den David einsetzen und der musste erst Kinder bekommen und erst dann konnte man Tempel bauen. Viele Kommentatoren gehen auch davon aus, denn einige Stellen, mindestens eine Stelle redet davon, dass der Elia vor dem Tempel gesessen sei. Die gehen davon aus, das war nicht der Tempel, das war das Tabernakel. Also das Zelt, die Stiftshütte. Und die Archäologen sagen uns, dass dieses Schilo oder Silo etwa 30 Kilometer nördlich von Jerusalem ist und in einem Gebiet, das heute dem Westjordanland, also Palästinensergebiet ist, zugerechnet wird. Dort opferten sie also zusammen. Und eigentlich wäre das eine Freudenszeit vor dem Herrn. Aber für Hanna wurde es ja immer zur Tortur. Elkanas Zweitfrau, die lachte sie auch, das haben wir gehört, sie reizte sie zu Tränen wegen der Kinderlosigkeit. Die Hanna konnte das Opferessen nicht genießen. Jedes Jahr eine Qual. Und eines Tages, also ja, stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Eli, der Priester, saß eben auf seinem Stuhl beim Türpfosten des Tempels des Herrn. Sie aber, betrübt wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Während sie nun lange vor dem Herrn betete, beobachtete Eli ihren Mund. Hanna aber redete in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich, doch so, dass man ihre Stimme nicht hörte. Da meinte Eli, sie wäre betrunken, und Eli sprach zu ihr, wie lange wirst du betrunken sein? Gib deinen Wein von dir, oder nüchtere aus. Hanna aber antwortete und sprach, nein, mein Herr, ich bin eine Frau von beschwertem Gemüt. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte doch deine Magd nicht für eine Tochter Belials, denn aus großem Kummer und Betrübnis habe ich so lange geredet. Ich finde diese Hanna eine faszinierende Frau. Echt? Mich fasziniert an dieser Frau ihr demütiges Selbstbewusstsein. Und jetzt, gewisse Kreise würden sagen, ja klar, typisch, Mann gefällt die demütige Frau. Ist aber nicht ganz so. Ich spreche hier von einem Selbstbewusstsein in einer demütigen Haltung. So im Gegensatz zu etwa arrogant, selbstbewusst oder minderwertig, unterwürfig. Und das demütige Selbstbewusstsein würde auch uns Männern gut anstehen. Hier aber, in dieser Stelle, zeigt uns die Bibel eine selbstbewusst demütige, selbstbewusste Frau. Wir finden eine Frau, hast du eigentlich die Stelle heute Morgen gelesen? Wir finden eine Frau, die zu ihrer Not steht und sich um eine Lösung für ihre Not bemüht. Du hast doch so etwas gesagt in der Einführung. Also das eine, was mich auch getroffen hat, ist, wo ist der Elkana? Die Hanna ist in ihrer Not vor dem Tempel alleine. Es steht in einem Vers, dass er tröstende Worte für sie gehabt hat und sie hat die extra Portion bekommen. Aber vor dem Herrn, für das Kind gekämpft, da stand sie alleine. Und das zeigt mir eigentlich, wie stark das diese Frau war. Jetzt muss ich schauen, dass ich da ein bisschen den Faden nicht verliere. In so einer Situation zu kämpfen, da braucht es ein gewisses Selbstbewusstsein. Weil sonst verkriecht man sich in einem Schneckenhaus und verschließt sich vor dem Ganzen. Und wir werden das noch sehen. Die Frau gibt nicht aus. Sie weiß, was sie glaubt. Sie ist sich sicher in ihrem Glauben. Sonst würde sie nicht so kämpfen vor dem Herrn. Sie hat eine unglaubliche Glaubensgewissheit, wie wir dann im Gebet am Schluss noch sehen werden. Und die Demut in dieser Glaubensgewissheit erkenne ich, haben wir den Vers 11 hier, wo... Ich weiß nicht, wo der jetzt gerade ist. Im Gebet sagt sie zu Gott, wenn du an mich, deine Dienerin... Sie ist sich bewusst, welchen Stellenwert sie vor Gott hat, welche Position sie vor Gott hat. Ich bin Dienerin des Herrn. Das ist ja beides dann. Es ist demütig als Diener und selbstbewusst. Sie weiß, was sie ist. Und sie hat im selben, hier das Elend deiner Magd ansehen. Und im selben Vers hat sie die Autorität, den Sohn, den sie erbetet, dem Herrn zurückzuschenken. Das ist etwas Freiwilliges, das sie tut. Das zwingt sie niemand, da macht niemand so. Und das muss man dann schon auch noch ein bisschen... Wisst ihr, was die Frau tut da? Sie verschenkt ihre Altersvorsorge. Ihre ganze Pension gibt sie dem Herrn. Und das braucht dann auch wieder eine gewisse Stärke und ein gewisses Selbstbewusstsein, dass man das kann. Und ein Vertrauen in Gott. Gott nimmt das Geschenk an. Wenn er es nicht getan hätte, hätten wir die Geschichte von Samuel nicht. Hätte sich eine andere Lösung gefunden. Aber und ich finde es auch spannend, dass in diesem Moment die Hanna keine Rücksprache mit ihrem Mann nimmt. Sie macht das einfach. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das man da... Könnte man eine andere Predigt drüber machen. Aber es ist so, sie macht es einfach. Wie sicher Hanna in sich selbst ist, wie selbstbewusst, sieht man dann auch im Gespräch mit dem Priester Eli. Eli macht Hanna den unbegründeten Vorwurf, sie sei betrunken. Jetzt ganz so von ferne hergeholt ist der Vorwurf nicht, denn das waren Feste. Ich habe es für den Emanuel übersetzt und da war die Übersetzung nach der, von der Party. Da wurde das Opfer mit Party übersetzt. Aber es war wahrscheinlich nicht ungewöhnlich, dass Leute zu viel getrunken haben. Also der Vorwurf war nicht aus den Fingern gesogen, hat aber deswegen nicht mehr gestimmt. Und wie geht diese Frau damit um? Und man muss sich da einfach auch bewusst sein, da ist also der Priester, der angesehene Priester, der ist da oben in der Gesellschaft. Und Frau ist überhaupt nicht auf einem Niveau. Und eine Frau, die keine Kinder bekommen kann, sowieso nicht. Das ist eine Versagerin. Und wie geht sie mit der Situation um, mit dieser unbegründeten Anschuldigung? Sie spricht den Priester korrekt an, mein Herr. Aber dann ist sie selbstbewusst und korrigiert ihn. Nein, ich bin nicht besoffen. Und sie steht dazu, dass sie großen Kummer hat, dass sie im Herzen verzweifelt ist. Ich will damit nicht sagen, dass man eine große Fahne schwingen muss, mir geht es schlecht, aber sie steht zu ihren Problemen. Der Priester hört sie. Kannst du Der Priester antwortet ihr und sagt, geh hin in Frieden. Der Gott Israels gewähre dir deine Bitte, die du an ihn gerichtet hast. Und wir wissen es. Die Hanna wurde schwanger, Samuel wurde geboren und nachdem sie ihn entwöhnt hat, brachte sie ihn zum Tempel. Eli wurde zum Ziehvater und die Geschichte nahm ihren Lauf. Ich möchte zum Schluss kommen von dieser Predigt und möchte die Predigt schließen mit dem Gebet von Hanna. Ich bitte euch, dass, wenn ich das vorlese, dass ihr darauf achtet, woher die Hanna ihr Selbstbewusstsein genommen hat, worauf das gründet, woher ihre Kraft und ihre Freude kommt. Und da möchte ich noch etwas sagen zu dieser Frau. Die war am Ball mit ihrem geistlichen Verständnis. Schaut euch den letzten Vers an, von wem sie da spricht. Es hat einige Verse in diesem Gebet, die taugen ganz gut als Segenswünsche. Nicht alle, aber einige. Und wer Lust hat, mag sich einen auslesen und mit nach Hause nehmen. Ich habe ein ganz kleines Problem jetzt. Ich habe eine andere Bibelversion vorbereitet zum Vorlesen, die aber im System nicht vorhanden ist. Ich lese vor, was ich auf dem Papier habe. Mein Herz jubelt über den Herrn. Stark und siegreich bin ich durch ihn. Laut triumphiere ich über meine Feinde. Ich freue mich, weil du mir geholfen hast. Niemand ist so heilig wie der Herr. Außer dir gibt es keinen anderen. Niemand ist ein so starker Fels wie unser Gott. Schwingt nicht so viele stolze Reden, prahlt nicht so frech daher. denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß. Er prüft alle eure Taten. Der Bogen der Helden ist zerbrochen, die Erschöpften aber bekommen neue Kraft. Die früher satt waren, müssen ihr Brot hart verdienen. Und die, die einst hungerten, ruhen sich gesättigt aus. Die unfruchtbare Frau bringt 7 Kinder zur Welt und die Kinderreiche welkt dahin. Der Herr tötet und macht lebendig. Er bringt hinunter ins Totenreich und ruft wieder ins Leben zurück. Der Herr macht arm und er macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Wer elend im Staub liegt, den richtet er auf. Den Armen holt er heraus aus dem Schmutz. Er lässt ihn bei den Fürsten sitzen, einen Ehrenplatz teilt er ihm zu. Denn dem Herrn gehören die Grundpfeiler der Erde. Auf ihnen hat er den Erdkreis gegründet. Er beschützt die Schritte derer, die zu ihm gehören. Aber die ihn ablehnen, kommen um in tiefste Dunkelheit. Denn niemand ist siegreich durch eigene Kraft. Die den Herrn bekämpfen, werden zerschmettert. Im Himmel lässt er seinen Donner gegen sie rollen. Der Herr hält Gericht über die ganze Erde. Seinem König verleiht er Macht. Ihm, dem Gesalbten, gibt er hohes Ansehen. Amen.